wir sind dabei. Hertha, Hertha, du ganz allein. Sollst der Stolz von Spreeathen sein. Hertha, Hertha, ei, 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 ei. Dir sind wir für alle Zeit treu.
Hahohe, liebe Hertha-Fans. Willkommen zurück bei Atze und Schmock. Ewig nicht mehr zusammen vorm Mikro gesessen. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös heute, weil wir haben uns jetzt seit 3 Wochen nicht mehr gesehen, nicht mehr gesprochen. Es ist so viel passiert. Wir nehmen zum ersten Mal auf, nachdem Hertha gewonnen hat, seit einem Dortmund-Spiel damals.
Habe ich mich tatsächlich gefragt, warum wir es jetzt immer aufgenommen haben nach dem Sieg. Und ja, ich glaube, Hoffenheim mussten wir auch irgendwie ausfallen lassen. Da war auch irgendwas.
Ja. Ist zurzeit irgendwie, weiß ich nicht, war jetzt krank die Woche, ne? Dann war Urlaub, dann Babymann ist immer viel und irgendwie, du bist die ganze Zeit feiern und...
Ich bin immer unterstellt.
So, Prost erstmal.
Ich war lange nicht mehr feiern.
Heute, nach langer Zeit, endlich mal wieder Möllchen hier bei Atze und Schmock.
Ja, gestern musste ich mir auch erstmal holen nach dem Stadion. Ich war gestern im Stadion und dann habe ich mir auch erstmal schön... Dachte ich auch, ey, weil ich war dann halt Pressetribüne und so, und da konnte man irgendwie, da kannst du dir eigentlich auch ein Bierchen dann nehmen.
Ja.
Und das habe ich aber gegen Augsburg gemacht. Und ich war gestern richtig in meinem Film drin, in diesem, nee, ich mache jetzt nichts wie damals, weil ich habe das immer, weil ich meistens immer arbeiten muss, deswegen hole ich mir dann eh kein Bier.
Ja.
Aber da, als ich auch gegen Augsburg da war, da habe ich mir da mal eins gegönnt. Und dann kam auch in der 97. Minute der Ausgleich durch Gregoritsch, deswegen habe ich diesmal darauf verzichtet und habe die ganze Zeit nur Wasser getrunken. Noch nicht mal eine Cola, was ich sonst auch immer mache.
Traum.
Und ja.
Ja, dafür waren wir ja beim schönen Spiel gegen Union da. Da haben wir ein bisschen Bierchen getrunken.
Oh ja.
Wie das lief, wissen alle. Ja, also wie gesagt, wir haben es letztes Mal aufgenommen vor 3 Wochen. Man muss erstmal wieder reinkommen hier in den Podcast-Trott. Es ist so viel passiert. Ich habe wirklich mir Mühe gegeben, zwischendurch up-to-date zu bleiben. Ne? Aber jetzt auch wieder, ich habe eben noch gearbeitet. Scheiße, immer direkt nach dem Arbeiten aufnehmen. Hast du heute gearbeitet?
Nee, ich hatte heute noch frei.
Okay.
Aber ich muss auch nächstes Mal am Wochenende wieder arbeiten, natürlich.
Traum.
Ja. Also Während du in Bielefeld bist.
Genau, ich bin tatsächlich mal beim Auswärtsspiel dabei nächstes Wochenende, wie so ganz viele Herthaner. Aber ja, ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht und wir beide haben ja versucht, irgendwie ein bisschen zu notieren, was alles passiert ist in den letzten 3 Wochen. Wir wollen auch gar nicht auf die beiden Spiele der letzten 3 Wochen nochmal eingehen.
Nur weil wir es verpasst haben, wollen wir die anderen nicht mit alten Sachen hier nerven.
Ja, jeder weiß ja Bescheid, und unsere Zuhörer haben in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon ganz andere Podcasts gehört, deswegen... Kommen wir drauf zu sprechen, aber fangen natürlich gleich mal an mit dem geilen Spiel gestern, würde ich sagen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ist irgendwie viel passiert in den letzten Wochen und man versucht so up-to-date zu bleiben und guckt natürlich trotzdem täglich Hertha News und ist dabei, aber es ist ja auch zwischendurch so gewesen mit dieser Niederlagenserie und diese ganzen enttäuschenden Spiele, gerade das 1-4 gegen Union, ist dann halt so schwer, sich täglich mit Hertha zu beschäftigen. Dann hat man wieder ein paar Stunden, wo man das vielleicht gerade nicht will oder das nicht erträgt oder wo man ein bisschen Abstand braucht.
Boah, apropos, gestern war auch geil, ich war dann noch bei der Pressekonferenz, bin dann dementsprechend halt spät aus dem Stadion dann raus und dann kam so... Aber ich wollte auch die ganze Zeit, ich dachte, ich brauche ein Bier. Und dann hat man dann halt noch ein schönes Bierchen da.
So ist es, wenn du 90 Minuten auf ein Bier verzichtest. Genau,
bei der Stadionterrasse da schön. Ich habe noch schön ein Bierchen da beim S-Bahnhof da geholt. Und dann war es auch wieder wie gegen Union, wo die ganzen S-Bahnen da rumstanden. Die ganzen Polizeihunde sind schon ausgerastet, warum auch immer. Und dann fuhren die einfach nicht. Und das war wieder so ein... Ding, dass ich auch, diesmal habe ich dann halt gedacht, so, nee, ey, ich stehe jetzt hier nicht und bin dann halt lieber zu dem ganz außen gegangen. Da weißt du immer, okay, der kommt auf jeden Fall mindestens alle 10 Minuten.
Ja. Ja, das war ja nach dem Unionsspiel auch noch so.
Oh, das die Hölle.
Das Sahnehäubchen obendrauf, also das Spiel und dann, ich habe insgesamt, glaube ich, fast 2 Stunden gebraucht bis nach Neukölln nach Hause.
War noch
SEV hier schön zwischen Tempelhof und Hermannstraße und dann mit so einem Hals, ich war abends um 9:30 war ich hier zu Hause irgendwie, ey, das war Horror. Aber ja, scheint ja jetzt irgendwie alles wieder in richtige Bahnen gelenkt worden zu sein. 2 Siege in Folge, Alter, zu 0.
Was gab es zuletzt gegen Bochum und Fürth.
Stimmt, wobei nicht mal zu null, da war es ja...
Aber zwei Siege nacheinander.
Zwei Siege nacheinander.
Erst einmal, dreimal haben wir noch gar nicht geschafft, ne?
Ja. Ja, und dann oder? Natürlich...
Oder?
Na, nicht, ja, nicht in dieser Saison, nee. Und dann natürlich so wichtige Spiele, jetzt diese 6-Punkte-Spiele, wer hätte das gedacht, der April der Wahrheit, dass wir solche Spiele auch mal dann für uns entscheiden. Also, tausendmal gesagt, viel passiert, versuchen wir das mal alles irgendwie zu ordnen. Fangen wir an, du warst gestern im Stadion, ich habe ja schon deine Insta-Story danach gesehen, du warst ja sogar unten an der Seitenlinie, du warst ja auf Tuchfühlung mit Boyata, habe ich gesehen.
Ja,
ne?
Ich warst war ja richtig da, ich habe mal, die Mixzone ist ja wieder geöffnet. Und deswegen habe ich mich da mal an den Rand gestellt, versucht nicht aufzufallen. Und dann kamen gerade die Spieler, da ist übrigens auch Mavropanos an mir vorbeigegangen. Was für ein krasser Typ,
Alter. Der ist heftig, ne?
Was hat der, also ich war richtig beeindruckt von seinen Muskeln, muss ich sagen. Ja, was ist das? Das ist ein Schrank.
Der ist über unfassbar. 1,90, glaube ich, ne?
Ja, das ist eine richtige Maschine. Als der da vorbeigelaufen ist, dachte ich so, Alter.
Ja, ich konnte...
Der trainiert seinen Nacken, ey.
Ja, mindestens. Ich konnte leider gestern nicht ins Stadion, weil ich gestern tatsächlich auf Babymann aufpassen musste. Gestern war einer der Tage, wo meine Freundin mal ins Theater wollte und ich dann halt auf Babymann aufpassen muss. Und das auch während Hertha spielt, aber ich kann ja nicht immer Hertha als Ausrede benutzen. Deswegen musste ich gestern zu Hause bleiben und konnte das Spiel tatsächlich nur auf dem Handy auf Sky Ticket verfolgen, nebenbei. Mit einer Hand Babymann betreut. Sicher gegangen, dass er nicht zuguckt und mit der anderen Hand Hertha geguckt auf dem Handy.
Stark.
Aber deswegen, also du warst im Stadion gestern, ich hab's ja gesehen, so Stimmung war, also kam bombenmäßig rüber, 55.000. Wie war es für dich im Stadion? Wie war?
Also ich muss erst am Anfang sagen, ich war ja auch quasi Pressetribüne, hast ja einen schönen Blick dann über allem. Hab die, glaube ich, auch gleich geschrieben, weil keine Ahnung, was da los war, aber es gab auf jeden Fall unter den Ultras gab es eine Boxerei, da sind die Fäuste geflogen, das wurde aber untereinander geregelt, war jetzt auch nicht zustimmend, klar, kurze Auseinandersetzung, passiert mal, kennt man.
Nicht so schlimm wie unser Event gegen Union.
Ja, und da kam auf jeden Fall, waren auch die Stuttgarter, fand ich, haben richtig gut Stimmung gemacht, da in ihrem Block und haben auch die Mannschaft, also die ihre Mannschaft dann halt schön nach vorne gepeitscht. Und in der ersten Halbzeit hatte ich irgendwie das Gefühl, ich weiß es ja nicht, war jetzt nicht in der Kurve, wie es genauso war, aber vom Gefühl her war es irgendwie so, ich habe jetzt auch nicht so krass drauf geachtet, weil ich mich da auch ziemlich aufs Spiel konzentriert habe, dass da irgendwie jetzt nicht so dieser geordnete Support irgendwie war. Ja, also zumindest in der ersten Halbzeit, in der zweiten
die,
nicht.
Die Hallekens, die haben doch gesagt, dass sie irgendwie ihre Gesänge mehr an das Spielgeschehen anpassen wollen. War doch jetzt in der Aussage.
Ich weiß es nicht. Ich habe mich da deswegen.
Irgendwas war gedacht. Da und dass sie auch keine Fahnen und Dings da irgendwie hatten. Und ja, also ich habe nur diese Aussage gelesen, dass sie ihre Gesänge mehr an das Spielgeschehen anpassen wollten.
Finde ich
und
aber okay.
Das finde ich auch voll okay. Sollten sie immer so machen. Also
zunächst einmal muss ich sagen, dass die, das hat man dann richtig gut gemerkt, ja. Auch in der zweiten Halbzeit, was ja auch Magath kritisiert hat, dass sein Hertha da viel zu passiv wurde. Und du hast auch gemerkt, Stuttgart kam dann richtig gut raus, richtig gut in die Partie rein. Da gab es noch die dicke Chance durch Mavropanos.
In der zweiten Halbzeit.
Ja, genau. Und dann war das ja auch so ab, die hatten eine richtig gute Phase, dann die dann quasi mit dem
zwischen
Wechsel.
So bis zur 60. Ne?
Ja, und dann hat es ja mit dem Wechsel, hat sein Hertha wieder ein bisschen mehr geschafft, da mehr für Entlastung zu sorgen. Aber ich dachte auch so, ey, wenn es so weitergeht, weil da kam eine Welle nach der anderen, auch wenn jetzt keine großen Chancen daraus kamen, aber trotzdem hast du ja gedacht, ja, irgendwann rutscht halt einer durch und dann ist da einer frei und dann mal gucken und dann Kalajdzic, der wird dann schon einen machen. Oder ich hatte so das Gefühl, es wird so wie gegen Union. Da hat doch Stuttgart auch dann erst in der 93. Minute oder so ausgeglichen, dass da irgendwas noch kommt dann.
Ja, es ist halt wie so oft, wenn wir es nicht schaffen, das 2-0 nachzulegen. Und du sagst es ja auch immer wieder, so ein frühes Tor tut uns eigentlich nicht gut.
Ja.
Und Magath hat es ja jetzt auch gesagt, also wenn wir mal von vorne anfangen, wir machen das 1-0 in der 4. Minute. Hatten ja vorher schon eine dicke Chance. Also so gut sind wir selten ins Spiel gekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Saison schon mal so gut ins Spiel gekommen sind wie gestern. Und dann hat Magath ja richtig gesagt, völlig kurios, warum wir uns danach so zurückziehen. Und das versteht er nicht. Und ich kann es ihm sagen, weil das ist immer so bei Hertha. Also wenn er mal seit ein paar Jahren Hertha-Fan wäre, dann wüsste er, dass es bei uns eigentlich seit der Ära Dardai so ist, dass wir uns nach dem Tor erstmal standesgemäß ein bisschen zurückziehen.
Genau, aber was ich halt eigentlich nochmal da sagen wollte, auch wegen dem Fingerspitzengefühl, dann hast du halt genau gemerkt, von dem Publikum her, jetzt die Mannschaft braucht jetzt halt diese Unterstützung und das haben die richtig gut gemacht, die ganze Ostkurve. Ab 80. Minute ungefähr war das dann so, dass das wirklich komplette Stadion stand. Das war eine unglaublich gute Stimmung da. Und die haben halt richtig gemerkt, du bist jetzt so dabei, wir unterstützen die und nicht so normalerweise dann so ein kurzes Gegrummel und dann werden auch die Zuschauer nervös oder so. Und da, es war wirklich fantastisch, deswegen kann man auch wirklich sagen, es war ja auch so bei Twitter so und ich kann es auch so unterschreiben quasi, der Sieg ist auch wegen den Fans zustande gekommen. Also wegen, ja, gehört auch wegen dem Stadion so quasi, das Stadion hat auch dieses Spiel gewonnen.
Ja.
Und das war wirklich so. Und dann, ja, auch diese Erlösung, hast du ja richtig gemerkt.
Das kam auch voll im Fernsehen so rüber. Es war gestern, glaube ich, echt so ein Spiel, wie man es lange nicht mehr hatte, mit dem ganzen Stadion, was voll hinter Hertha stand. Ja. Alle lagen sich irgendwie in den Armen. Dann diese Jubelbilder von der Bürgermeisterin mit der, ja, Sportsenatorin, genau, die auch das erste Mal wahrscheinlich bei Hertha sind und sich denken, geil, das geht ja richtig ab hier so. Ja, dann natürlich viele Freikarten verschenkt, aber 55.000 bei so einem Spiel, ich weiß nicht, sonst wären es wahrscheinlich um die 40, 45 vielleicht gewesen. Hat alles gepasst.
Ja, 55, gestern, ne? Dann war ja auch 10 Minuten lang halt Ole, Hertha BSC, genau, und so. Und wirklich, standen, ja, halt wie eine Eins hinter der Mannschaft.
Umso mehr schade ist es natürlich, dass die Spieler gestern nicht in die Kurve gegangen sind, wo wir später ja nochmal drauf zu sprechen
wir
kommen.
Wir können jetzt mal kurz dann vom Spiel losgehen, also genau, kurz versuchen zu analysieren. Also ging gut los schon, was meintest du da schon, ne? Mit gut gedrückt, Hertha mit überraschend aktiv, kam ja schon nach 2 Minuten die erste dicke Chance nach der Ecke, wo Kempf köpft und dann Selke nicht mehr rankommt.
Ja, ich glaube, Selke hat sich da nicht getraut, weil er sonst irgendwie gegen Pfosten gesprungen wäre. Ne? Das war genauso, ja, am Pfosten der Ball da irgendwie.
Aber auch schwer zu erreichen. Dann. Ja. Das sah im Stadion, dachte ich auch so, warum geht der da nicht direkt hin? Aber ja, dann in der Wiederholung habe ich auch gesehen, okay, ja, war jetzt schon schwer.
Und dann danach natürlich Platte, der gegen Augsburg hat er nicht gespielt, ne? Nee, gegen Union war er raus, deswegen, oder?
Platte, ja.
Hat er gegen Augsburg gespielt?
Ja.
Ja?
Ich glaube, ja. Ja, doch.
Genau, also man hat auf jeden Fall unfassbar, wie der Typ sich wieder reingespielt hat. Und ich gebe gerne wieder zu, dass ich absolut gar keine Ahnung habe von Fußball. Weil Platte war für mich in der Winterpause oder also in den Spielen nach der Winterpause mit der erste Kandidat, den man auch mal hätte abgeben können, genauso wie Selke und so. Und jetzt Magath, der jetzt auf Plattes Standardstärke und Flankenstärke vertraut.
Ja, ja.
Unfassbar.
Auf die linke Klebe.
Genau, dann hat er gegen Union gefehlt, da hat dann Eitschberger sein Debüt gemacht und jetzt merkt man gestern wieder diese Flanke da zu Selke, also unfassbar genau auf den Fuß, in den Lauf, Selke nicht im Abseits und der macht den Volley. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, wer den gemacht hat, ich hätte Selke gar nicht zugetraut, dass er da so reinläuft und den da Volley reinmacht.
Es war gegen Augsburg ähnlich, da dachte ich erst, es wäre Boateng, aber ich habe es auch insgeheim gehofft, bitte es ist Boateng.
Ich krieg schon wieder gar nicht auf die Reihe. Was war? Wer hat gegen Augsburg das Tor gemacht?
Suazerda.
Ach ja, dachte das Ding von Richter, die Vorlage. Genau, ja. Genau, Richter gestern gefehlt, gelb gesperrt. Das war ja eigentlich die einzige Frage, wer da für ihn
also ich kann
spielen
auch
wird.
Auch nochmal zwei Sachen da aus dem Stadion nochmal erzählen. Dann erster Punkt bei Selke war, dass er quasi beim Warmschießen schon jeder Treffer von ihm wurde von der Kurve bejubelt. Und da fand ich auch eine coole Aktion irgendwie. Und dann kam, was mir da auch aufgefallen ist, Boateng hatte da irgendwie nicht so guten Tag. Und dann dachte ich so, ey krass, das ist doch genau das Ding, wo du jetzt denkst, so beim Warmschießen, also er hat auch schon, wenn er richtig viel Zeit hatte, hast du immer gemerkt, so die Direktaufnahmen sind irgendwie rübergeflogen alle. Aber wenn er sich halt ausgucken konnte, wohin, dann hat er den jeden reingemacht. So.
Boateng, oder?
Ja, genau, der Prinz. Ja. Und dann dachte ich so, das ist jetzt genau das Ding, trifft eigentlich beim Warmschießen nichts, aber dann im Spiel bestimmt. Im Spiel haut er dann so ein Ding raus und hat er dann schon nach 30 Sekunden abgezogen, der dann aber völlig verzogen war, aber ist egal. Dachte, ja, das wird so ein Ding. Ist nicht, ist auch egal, wir haben trotzdem gewonnen. Und dann noch auch, was auch geil ist, so dieses, als dann so das 1-0 gefallen ist, da war sich ja Selke auch richtig sicher, so mit dem hier, Abseits. Mit dem Abseits oder nicht, dann hast du ja auch gemerkt, so das ist ja auch mal so ein kleines Zeichen, wenn die Entscheidungsfindung da quasi so lange dauert. Und dann siehst du das schon, da habe ich auch mal kurz auf die Bank geguckt und sehe schon so, wie die ganzen Hertha-Spieler alle da standen. Und dann waren sie sich auch ziemlich sicher, das kann kein Abseits sein. Und dann dachte ich, also es muss richtig knapp sein, es muss richtig knapp sein. Und dann auch das auch irgendwie diese Erlösung, obwohl ich dabei bleibe, ey, Videobeweis, nee.
Ja, ich weiß. Also ich habe es im Fernsehen, im ersten Blick habe ich auch gedacht, kein Abseits. Manchmal sieht man es ja auf den ersten Blick irgendwie, aber da habe ich auch gedacht, kein Abseits. Und so sicher, wie Selke sich war und dann die erste Wiederholung habe ich auch gesehen, okay, das ist maximal gleiche Höhe und dann diese Millimeter-Zentimeter-Entscheidung, das war dann irgendwie schon klar, dass es kein Abseits war.
Das ist dann auch geil, wenn dann auf dem Punkt gezeigt wird und dann so, yes! Der Dosenöffner.
Ja, ey, unfassbar. Also wie gesagt, selten so gut ins Spiel gestartet. Bis jetzt, die Saison, lief es ja immer eher andersrum, dass wir irgendwie uns viel vornehmen, gut trainiert haben und es nicht schaffen, es auf dem Platz umzusetzen. Diesmal haben wir es von der ersten Minute gleich gezeigt. Und dann, ja, wie gesagt, Magath hat dann gesagt, danach haben wir uns dann hinten oder eher zurückgezogen, eher Stuttgart den Ball übernehmen lassen. Ich weiß gar nicht, war es direkt nach dem Tor? Es war dann eher so 5 bis 10 Minuten nach dem Tor, glaube ich, wo Stuttgart dann angefangen hat, sich also auch immer mehr nach vorne zu trauen.
Von den Stuttgarter Aussagen ist es so, dass die ja die erste halbe Stunde gar nichts auf die Kette bekommen haben.
Ja.
Und das stimmt schon, da war jetzt auch relativ wenig. Aber du hast, Hertha hat schon, das meint der Magath auch, Hertha hat schon Sachen angeboten. Und man hat halt nur nicht hatten halt Glück, dass dann Stuttgart das irgendwie nicht so gut zu Ende gespielt hat.
Deswegen kann Magath sich auch nicht so darüber freuen, dass wir jetzt 2x0 gespielt haben, weil im Endeffekt haben wir Chancen zugelassen. Wir hatten halt Glück, dass die jetzt nicht wirklich so effizienter waren vom Tor. Die meisten Bälle gingen ja eigentlich direkt auf Lotka. Auch wenn er, den musst du alle erstmal so sicher festhalten und so stehen wie er, aber die waren jetzt nicht wirklich gefährlich, die Abschlüsse.
Also ich weiß jetzt nur zum Beispiel, einmal gab es ja auch noch dann halt die Szene mit Mavropanos dann in der zweiten Halbzeit als Kempf, so ein ganz komischen Beispiel, da hast du auch schon von Anfang an gemerkt. Und da hatten die mehrere solche. Santi hat auch mal so ein komisches Ding. Oder Serdar ist auch mal sowas passiert. Und dann war es einmal auch, das war dann noch relativ am Anfang der Partie. Und da hat Kempf auch so einen ganz komischen Pass wieder gespielt, der dann irgendwie Platten hat oder so voll in Bedrängnis gebracht hat, wo du auch gemerkt hast, warum spielst du denn einen komischen Ball? Und dann hat er einen Anpfiff von Fotheringham und von Magath bekommen.
Ja.
Die haben den beide an die Seitenlinie da zitiert.
Kempf, oder was?
Ja, okay. Und der hat dann einen richtigen Anpfiff bekommen. Magath hat sich gar nicht mehr eingekriegt richtig, der war richtig sauer.
Na krass, das hat man nicht gesehen im Fernsehen. Ja, muss er dazu sagen, Kempf gestern oder jetzt in der Kicker-Elf des Spieltags. Das erste Mal für Hertha, ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein gestern.
Ja, der hat auch
insgesamt auch stark gespielt.
Gut, und dann ist halt immer diese Fehler bei ihm im Aufbau, dass er so komische Bälle spielt, weil oft hatten wir es dann, hast du halt gemerkt, so bei Hertha dann, bevor die jetzt da irgendwie so einen Risikopass spielen, dann machen wir jetzt den Ball eben lang und weg oder spielen den irgendwo halt in ungefährlichere Situationen, so, wo wir den halt dann verlieren können, dann auch in der Ordnung sind oder so.
Aber ja, das Wichtige ist ja, dass wir teilweise die Bälle, also mir ist es dann lieber, dass sie den mal hoch und weit nach vorne schlagen, genau, als immer dieses hintenrum, ne? Also das ist ja auch, was Magath gesagt hat, dann in der ersten Halbzeit haben wir die Bälle viel zu oft dann nach hinten gespielt, anstatt einfach weiter nach vorne. Also dadurch, dass wir die Bälle hintenrum gespielt haben, hast du halt Stuttgart eingeladen, eben höher zu pressen und uns weiter vorne zu attackieren. Und ja, ab und zu mal halt lieber so ein weiter Ball nach vorne einfach. Aber Kempf insgesamt schon wirklich stark. Ich weiß noch, die Szene in der zweiten Halbzeit, das war mit das Gefährlichste, wo der Ball von außen reinkam, flach auf Kalajdzic und Kempf da reingegrätscht ist.
Und gegen Mavropanos hat er ja auch noch entscheidend
geklärt. Genau. War sein Fehler, der Ball, aber ist dann zurückgesprintet, so wie alle gestern, also alle mit nach hinten gearbeitet. Ich fand auch Boyata gestern war übertrieben. Also war so wie in seiner ersten Saison.
Eine Bank da
gefühlt hinten. Einfach so Bälle abgelaufen. Und er ist halt nicht der Schnellste, aber du siehst dann so an seinem Stellungsspiel, wenn er dann so drauf ist wie jetzt gerade, dann ist er halt, also dann sieht man seine Klasse so, ne?
Stimmt, einmal dachte ich auch, das wäre so eine Szene, da hat er das auch so unglaublich souverän verteidigt.
Ja.
Und dann dachte ich auch so, in einer anderen Phase wäre das jetzt wieder so ein lockerer Elfmeter geworden. So, weißt du, dann kommt noch irgendwie hier, wird der Ball vorbeigespitzt und er ist irgendwie zu ungestüm oder. Aber du hast halt, und er hat es halt so richtig souverän
gemacht. Es ist unfassbar, wie, also wir haben ja schon in der Hinrunde und so immer gesagt, dass Hertha diese zwei Gesichter hat. Jetzt gerade scheint es wirklich ein bisschen gefestigter in Richtung dieses eines guten Gesichtes zu laufen, so. Aber wie nah es dann doch beieinander liegt, also wie viele Situationen wir hatten in der Hinrunde auch, wo wir irgendwie schon alle verteidigt haben, aber dann kam ein dummes Bein irgendwie dazwischen und dann gab es 11 Meter und jetzt merkst du irgendwie, jetzt wird das Bein nicht mehr dazwischen gestellt, also jetzt kommen diese Situationen gar nicht, dass man da irgendwie so grobe Fehler macht irgendwie, es ist, weiß ich auch nicht, es ist halt, ja, ob das Einstellung ist oder Konzentration oder der Glaube an sich oder was weiß ich, woran es liegt, aber merkt man jetzt. Also ich fand dieser Fehlpass von Kempf, wo Mavropanos sich dann Herz genommen hat, war von dem, was ich gesehen habe, so eigentlich der gröbste Schnitzer, wo mir kurz das Herz in die Hose gerutscht ist, wo ich dachte, jetzt sind wir in der Vorwärtsbewegung und
genau
jetzt,
genau war's so.
Ne? aber es gab keine, nicht viele Situationen, wo wir wirklich
es krasse gab so, Böcke hatten. Es gab halt irgendwie. So Kleinigkeiten, wo du halt komischen Fehlpass oder du konntest den Ball nicht richtig
die man klären. Besser lösen kann. Aber genau,
oder halt du hast jemanden angespielt, obwohl ja. er gerade voll von zwei gedeckt war oder so halt im Bedrängnis, wo es klar ist, also jetzt ja. verliert er dann da den Ball. Und sogar so, und oft hatten wir es halt dann, hat es halt jemand anders wieder ausgebügelt.
Genau, das ist das Ding. Und jemand Serdar anders.
Zum Beispiel fand ich ja, der dem ist jetzt offensiv nicht viel gelungen, aber der hat auch richtig defensiv richtig viel geackert.
Ja. Und Toussaint zum Beispiel, ein ganz anderer Typ als in der Hinrunde, mit Lotka dazu, der einfach ein sicherer Rückhalt ist, wo du einfach nicht mehr so die Angst hast irgendwie, wenn ein Ball aufs Tor kommt. Er hält halt so viele Bälle und wie gesagt, die meisten gingen irgendwie auf ihn, aber er hält sie halt fest und auch so hohe Bälle, so Flanken, die er dann abfängt und selbst kurz vor Schluss, die er nicht ja, fallen stimmt. lässt, irgendwie tippeln lässt, sondern die er halt festhält. So Wahnsinn, der Typ.
Wie Davy gestern in der Mixzone noch so schön gesagt hat, Fußball ist auch Kopfsport.
Das habe ich auch gelesen und da dachte ich mir auch, ja, das hätte aber auch schon früher klar sein können, dass der Kopf da mit entscheidend ist.
Ja, aber es ist ja manchmal tatsächlich so unerklärlich. Du brauchst halt dann diesen Sieg und dann das irgendwie und dann läuft es irgendwie. Du kennst es ja auch, wie es halt an die Bremen gesagt hat. Dann hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und dann musst du da irgendwie rauskommen und man kennt es ja auch. Und irgendwann ist dann tatsächlich der Bock umgestoßen. So.
Genau, du musst dir das halt erkämpfen, erarbeiten und das machen sie gerade durch so das Trainingslager Stuttgart. Und durch das Team-Event und was weiß ich, was sie alles gemacht haben, dieser Kabinenschwur.
Ähnlich war es ja auch, Stuttgart kannst du auch so ein bisschen vergleichen, die unfassbar viel Pech hatten und dann hatten die auf einmal ihre Last-Minute-Phase, weil die auch immer wieder weitergemacht haben und dann hat sich halt eben das Blatt wieder gewendet. So, dann hatten das Pendel, hatten die wieder ein bisschen mehr Glück.
Genau.
Gestern hatten wir auch Glück, dass sie eben nicht den besten Tag hatten. Weil spielerisch sind die schon echt stark.
Ja, und sie investieren ja trotzdem viel. Also es ist ja auch nicht, dass die jetzt komplett sich abschießen lassen. Sie haben ja den Ball. Sie versuchen es nach vorne und dann siehst du halt am Ende des Spiels, die Szenen ähneln
das,
sich
das
dann.
Das Korkut-Dilemma.
Ja, also Korkut, ja, also das ist halt auch so ein Thema, ne? So bei Magath siehst du jetzt halt, es ist schon doch die Erfahrung, die er irgendwie mitbringt. Ja. Also du hast das Gefühl, ihn wirft nichts aus der Ruhe, nichts aus der Bahn, so, ne? Es ist so. Hat er alles schon erlebt, hat er alles schon kennengelernt, er weiß in jeder Situation, wie man da zu handeln hat, zu reagieren hat, er kennt so diese Mechanismen, die in solchen Mannschaften sich abspielen im Kopf und im Teamgefüge und er weiß halt überall genau, wie er da reagieren muss und nichts gegen Korkut, aber er hat halt nicht diese Erfahrung, die man mit 68 hat einfach, ne? Er ist dann eher, weiß ich...
500. Spiel in der Bundesliga hier.
Ja, und verschiedene Ligen hat er trainiert und oft Mannschaften im Abstiegskampf und du hast die Situation alle schon erlebt und weißt dann halt genau, wie diese Situation immer wieder kommen und Korkut hatte halt das mit Stuttgart einmal, glaube ich, oder war es noch ein anderes Mal, weiß ich nicht, ein, zwei Mal halt diese Situation, wo er eine Mannschaft übernommen hat, die unten drin steht.
Ja. Korkut ist auch noch nie abgestiegen.
Ja.
Das ist ein Fakt.
Also,
Korkut ist noch nie abgestiegen.
Ja. Dann bleibt es auch hoffentlich dabei.
Ja.
Für ihn.
Aber ich weiß.
Aber nochmal, also ich finde halt, es ist krass, wie die Szenen sich ähneln. Dann siehst du danach die Stuttgarter, die in ihre Fankurve gehen und wie sie die Atzen da unten alle stehen und jeder versucht da so, Mann, weißt du, so irgendwas rauszubrüllen und die Spieler stehen da und wissen nicht, was sie machen sollten. Du siehst ihnen ja auch an, dass sie versuchen, das meinte ich ja gerade, ist ja nicht, dass sie komplett untergehen und dass die nur Böcke machen, die versuchen es ja, aber dann sind die Abschlüsse halt irgendwie nicht so sauber und dann verlierst du so ein Spiel halt 2-0, wo du vorher auch das 1-1 hättest machen können und dann läuft es irgendwie alles anders. Also man kennt's aus Berlin. Man weiß halt genau, wie die sich fühlen und das ist einfach.
Das Ähnliche hatte ich auch mit einem Kollegen von mir, der halt Bremen-Fan ist und der dann auch quasi hat mich dann auch zu meiner Meinung da wegen den Ultras da und so gefragt und dann meinte ich auch so, also mit der Trikotaktion und dann meinte ich auch so, ja, ganz ehrlich, ich kann das irgendwie schon nachvollziehen und der ist jetzt eher nicht so ultra-affin und so und hat dann, da musste ich auch die ganze Zeit dran denken, ey, ich kann mich auch dran erinnern, weil ich habe dann immer so Witze gemacht, so meint halt immer oder halt so diesen kleinen Effekt, dass halt dieser Effekt, weil auch meine Meinung war, dass man es gemeinsam machen muss. Und dann meinte ich ja, irgendwann ist der Effekt halt aufgebraucht so. Das ist ja wie auch mit der Bremen Wonderwall da. Das haben die jetzt auch oft gemacht und so. Und ich meinte auch, ja, wir brauchen die Bremen Wonderwall. Und dann, ja, das hat ja für uns immer funktioniert und so. Und dann meinte ich, ja, irgendwann halt nicht. Und der Effekt dann halt aufgebaut. Und ich kann mich auch noch an die letzte Saison erinnern, da gab es auch ähnliche Bilder, wie da Kofelds Kopf gefordert wurde, wie es da auch Aussprache gehen sollten, auch in Bremen. Und ich glaube, weiß ich jetzt nicht genau, ob das überhaupt so war, aber ich, in meiner Wahrnehmung haben die, glaube ich, auch mal versucht, quasi da den Mannschaftsbus zu stoppen oder halt eine Aussprache gefordert, die es dann auch gab und so.
Ja, oder Schalke halt letztes Jahr.
Das ist dann dieses Klassische. Ja, Schalke ist natürlich ein extremes Negativbeispiel, aber das ist das Klassische, dass du halt irgendwie, du willst ja irgendwas so, ich muss es doch jetzt irgendwie ändern.
Ich glaube auch da sind sich die meisten noch einig, dass man sagt, also kommen wir auf das Thema wahrscheinlich später noch zu sprechen, aber dass man sagt, ich verstehe es, diesen Frust und diese ganze Scheiße und dass man irgendwann nicht mehr weiter weiß und auch nach 3 Jahren nicht mehr immer komplett unterstützen kann. Das versteht, glaube ich, irgendwie jeder, jedem geht es ja ähnlich. Die Frage ist halt, wie kanalisierst du das, wie gehst du dann damit um?
Ja.
Und auch da sind wir uns, glaube ich, einig, dass diese Situation, diese Aktion mit dem Trikot, mit dem Ausziehen einfach völlig übertrieben und vor allem das Schlimme war ja in dem Moment, wenn man genau hinguckt, stehen da die ganzen 18-Jährigen, 20-Jährigen und die ganzen Führungsspieler saßen halt in der Kabine. Dass die Ultras das in dem Moment jetzt nicht sehen und die waren halt Feuer und Flamme und konnten dann nicht mehr zurückziehen.
Nur der Kapitän ist als erstes.
Verstehe ich auch. Also wenn man die ganze Situation analysiert, du siehst auch, wie sie mit Vladi Darida sprechen und so und der versucht dann an die Mannschaft das zu übersetzen und dann kommt einer hin, der legt dann das Trikot ab und bla und der andere, der traut sich wieder nicht, Toussaint und so. Währenddessen sitzen Belfodil, Boyata und Jovetic und so, sind alle gar nicht dabei und so. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind sich die meisten einig, dass es jedem ähnlich geht, aber dass man das halt nicht machen sollte. Und umso verständlicher ist es ja, glaube ich, gestern auch, dass sie nicht in die Kurve gekommen sind. Also ich war selbst ein bisschen, als ich es am Fernseher gesehen habe, so, was, du warst noch im Stadion, ne? Du hast ja
alles mitbekommen. Ich bin ja schnell runter dann Richtung Mixed Zone und habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen.
Ja.
Ich habe mich auch gewundert. Ich dachte, okay, habe ich es jetzt verpasst, weil das ist ein langer Weg im Olympiastadion. Ja. Und fand es auch okay, weil sie hatten es ja damals, weiß ich noch, dass sie gegen Hoffenheim, da war es auch mehr nur so ein kurzes Dankeschön, aber jetzt nicht zu groß abfeiern. Und das fand ich ja auch gut.
Ja.
Und dass sie es jetzt nicht gemacht haben. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie krass ich jetzt dazu gegensteuern. Ich kann sagen, okay, ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass sie es nicht machen. Und auch okay. Andererseits aber weiß ich auch nicht, ist es jetzt so der richtige Weg, wenn jetzt Magath auch die ganze Zeit gesagt hat, es geht nur gemeinsam und ob wir uns jetzt dann nicht wieder so weiter entfremden quasi.
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, die Angst haben viele oder die hatte ich gestern nach dem Spiel auch, dass eigentlich jetzt alles tutti frutti ist und jetzt kommt das und das ist eigentlich gar nicht geil, aber jetzt so mit einem Tag Abstand muss ich sagen, also ich verstehe die Aktion, ich finde es auch gut, dass sie es gemacht haben. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass sie trotzdem irgendwie, sie hätten ja, oder das hat man auf dem Fernsehbilder nicht gesehen, vielleicht haben sie auch gemacht, aber auf dem Rasen wenigstens noch applaudieren, hätten ja applaudieren können ins ganze Stadion. Also du musst ja danach nicht immer nur zu den Ultras gehen, wie du gesagt hast, die Gegentribüne hat mitgemacht, alle haben mitgemacht, dann kannst du ja als Mannschaft danach so eine kleine Siegerrunde
kurz
auf dem Rasen drehen, sich zu allen bedanken, alle ne, klatschen und so, und dann gehst du rein. Aber so wie ich es mitbekommen habe, ne, kann auch falsch sein, aber sind sie halt direkt rein. Und das
weil man muss ja auch sehen, quasi, als ob ich gerade selber...
Also ich finde es auf jeden Fall, sowas haben wir noch nie erlebt und ich find's gut, weil ganz ehrlich, das Verhältnis zwischen Ultras und Mannschaft und auch das Verhältnis zwischen Ultras und dem Rest der Fans haben wir auch schon vor einem halben Jahr gesagt, dass ich nicht immer dahinter stehe, was die Ultras machen und dass mich das ganz oft abfuckt, wie sie reagieren. Genauso wie als sie auf dem Trainingsplatz, den Trainingsplatz gestürmt sind und gesagt haben, wir zünden jetzt die nächste Stufe.
Jetzt habe ich wieder, was ich sagen wollte.
Ja, jetzt hörst du mir auch gar nicht mehr zu.
Ich meinte nur das, was, weil das auch immer dann wieder zu kurz kommt, auch vor allem jetzt gegen Union, war es ja auch so, dass die Unterstützung war halt da über 90 Minuten lang. Also es wird jetzt immer so dargestellt, dass es so ein riesen krasser Eklat war und mit dem Ding. Und da habe ich mir, also jetzt war ja auch wieder die ganze Unterstützung da. Und dann ist jetzt so der eine Punkt halt, den ich jetzt beim Trikot fand ich jetzt so, was ist jetzt daran so krass, dass sie jetzt sagen, so im Gegensatz zu, weil du gehst ja dahin, wirst beschimpft und die Becher fliegen, was auch so völlig normal dann
quasi. Du meinst, was ist daran wird. Jetzt so das Krassere?
Genau, was ist jetzt daran nochmal so das
i-Tüpfelchen? Ich glaube, das war das i-Tüpfelchen zusammengenommen mit dem, dass sie vorher schon auf dem Trainingsgelände waren.
Aber das haben wir ja schon vom Anfang an gesagt.
Ja, aber das ist für die Spieler so ein Signal, ey, jetzt reicht's auch mal langsam.
Dass sie sich unter Druck gesetzt haben mit diesem Satz, dass wir die nächste Stufe zünden, weil irgendwas muss ja dann kommen. wenn sie schon sowas ankündigen, dann weißt du ja,
oh. Also ich glaube, es ist so ein Denkzettel für die Ultras, einfach mal sich ein bisschen zurückzunehmen und also erst auf den Trainingsplatz zu stürmen und dann zu drohen, wo man als Spieler, als 20-Jähriger auch nicht weiß, was heißt denn die nächste Stufe? Ist eine Drohung? Klar, und dann gehen sie hin und dann gehen sie die körperlich an und wollen das Trikot haben und so.
Körperlich ist da keiner angegangen worden.
Nein, aber in dem Moment, wo du einen Spieler anfasst und sein Trikot haben willst, ist es schon so eine Art Übergriff. So.
Also ich fand das sehr, kann man auch nochmal sagen, es ging dann auch ein bisschen bei Twitter rum. Ich habe das damals auch im Doppelpass gesehen. Und da gab es die, ich habe jetzt seit
ihren Doppelpass solltest du sowieso ihren, nicht mehr schauen.
Ihren Namen vergessen, das ist auch eine Sportjournalistin, Mainz-Expertin, und die hat es super differenziert auch zusammengefasst und war da auch sehr, weil dann auch alle wieder erzählt haben von Angst und das und das und so, dann meinte sie, ja, gab es denn überhaupt Angst? Haben die wirklich Angst? Und da war halt auch, Bobic hat sich dann auch sehr zurückgehalten mit dem Begriff, also der konnte es dann auch nicht wirklich sagen, hat es dann auch vermieden. Und nein, hatten die jetzt eher nicht. So.
Angst würde ich auch nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass Spieler da standen
und jetzt körperlich mit dem Knien bedroht.
Nein, auch das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem, also auch ohne das, finde ich es einfach, ist so ein Denkzettel, der irgendwie passt der gerade. Ich finde, es passt einfach gerade. Es ist so ein.
Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Aber ich kann es dann auch wieder dann irgendwie nachvollziehen, wenn ich jetzt zum Beispiel dann als Fan, also ich bin jetzt gegen Mainz wieder da und auch würde auch gerne nach Bielefeld fahren, aber kann jetzt halt beruflich da nicht. Aber trotzdem kann ich auch Leute verstehen, die dann sagen, ganz ehrlich, also wieso soll ich denn jetzt ins Stadion gehen? Dann kann ich es mir auch von zu Hause aus angucken.
Ja, also wie gesagt, es ist vielleicht so ein Kompromiss. Also hätte die Mannschaft sich bedankt beim ganzen Stadion irgendwie, ne, mit Winken und Klatschen, dann hättest du als Fan das Gefühl gehabt, die Mannschaft hat es wahrgenommen, was wir hier für einen Support geliefert haben. Aber im Endeffekt dieses Feiern danach in der Ostkurve, da sind halt hauptsächlich die Ultras und ich glaube, da wollte man einfach so ein Zeichen setzen, was jetzt nur an die Ultras
geht. Kannst du ja quasi kurz winken und das war's.
Ja.
Oder gar nicht winken, aber dann machst du allen anderen kurz abklatschen und fertig. Aber man muss sich ja dann nicht dann hingehen und dann irgendwie noch eine Laola-Welle machen. Aber da so gar nicht. Ich kann's nachvollziehen, find's auch okay. Muss dann ehrlich gesagt sagen, was ich dann nämlich auf dem Rückweg, waren dann auch so besoffene Atzen noch neben mir in der S-Bahn. Und da hat's einer eigentlich richtig geil auf den Punkt gebracht. Und natürlich war der besoffen, das war ein Witz gemeint, aber irgendwie dachte ich, ey, da ist was Wahres dran, das wäre eine geile Aktion gewesen. Weil er meinte nämlich auch dann quasi in seinem Suff, ach, die Spieler hätten doch einfach das Trikot ausziehen sollen und dann in die Kurve gehen. Das wäre doch mal eine geile Aktion gewesen. Eigentlich wäre es wirklich, das wäre richtig geil eine Aktion gewesen.
Wieso, als Zeichen wegen dem
Trikot ausziehen? Quasi, ja, quasi dann halt nochmal quasi ins Ironische.
Vielleicht machen sie das, wenn der Klassenerhalt sicher ist und wir gegen Mainz 5-0 gewinnen, dann machen sie das vielleicht
nochmal. Wäre halt auch ein geiles Zeichen gewesen.
Also ich glaube, so von wegen, um das mal ein bisschen abzuschließen, von wegen Entfremdung und sowas, glaube ich, ist es jetzt kein zu großer Bruch. Man hat auch an der Reaktion der Ostkurve danach gesehen, da wurde nicht groß gepfiffen. Die Leute haben es dann irgendwann realisiert, sind nach Hause gegangen, friedlich.
Aber es wurde auf jeden Fall gepfiffen.
Okay, aber
jetzt
vereinzelt.
Nicht so krass.
Ja. Also ich glaube auf jeden Fall, es ist jetzt ein Statement, ein Zeichen gesetzt worden, genauso wie vorher von den Ultras ein Zeichen gesetzt wurde. Ja, ich
glaube, man soll es jetzt auch nicht zu groß machen, so wie
man es Man wird sich auch wieder annähern. Also durch die Leistung, wenn das konstant gezeigt wird, dann ist der Support konstant da und dann werden wir uns kurz- oder mittelfristig alle wieder annähern und alle liegen sich in den Armen und alles ist schön.
Ich habe es auch nur bei Twitter gesehen, hat auch, weiß jetzt auch nicht mehr, wer es war, aber quasi auch schön zusammengefasst, der meint halt auch dann nämlich mit dem quasi, wenn sich jetzt die Spieler hier quasi verletzt fühlen oder in ihrer Ehre angegriffen fühlen, dann wissen sie doch jetzt ungefähr quasi, wie wir uns fühlen nach 3 Derby-Niederlagen nacheinander.
Ja.
Und deswegen kann ich diesen Frust da mit dem immer noch nachvollziehen.
Wie gesagt, da sind wir uns einig, dass wir das verstehen können.
Ja, das Trikot finde ich auch drüber und man nimmt sich da viel raus und so.
Aber also nochmal, ich finde
diese ganze Aufregung habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, dass sie quasi das so in einen riesen Eklat hochkommen. Weil, wie gesagt, was ist jetzt daran schlimmer, als sich da in die Kurve zu stellen und mit Bierbechern zu schmeißen?
Naja, es ist natürlich gefundenes Fressen für die Medien und die freuen
sich. Was aber als normal abgestempelt wird. So. Das ist aber normal, das ist halt so.
Ja. Also ich als Spieler hätte mein Trikot nicht ausgezogen, glaube ich.
Du ignorierst dann ja auch die ganzen Plakate.
Ja, ich hätte als Spieler, ich hätte wahrscheinlich einfach zurückgepöbelt, ey. Ich hätte einfach, keine Ahnung, einfach irgendwie.
Ja, ist egal. Nicht, dann können
Becher
wir,
genommen, zurück in die Ostkurve geworfen.
Können wir ja nochmal positiv
machen. Nee, aber also ist. Ist ein wirklich schwieriges Thema, ne? Aber ich glaube so, wie gesagt, wenn die Leistung jetzt weiterhin passt, ja, dann werden wir uns wieder alle annähern und so.
Gegen Augsburg war es ja auch schon so, quasi.
Was meinst du?
Dass sie nicht danach hingehen sind. Ja. Obwohl ich aber sagen muss, dann sind wir jetzt nämlich wieder kurz beim Spiel.
Ja.
Was für ein Jubel zum 2-0, Alter.
Ey, das ist halt, also die Szene, ich habe auch irgendwo jetzt bei Social Media gesehen, da hat einer das von hinter der Bande gefilmt, wie sie sich da alle in den Arm liegen und das sind halt die schönsten Szenen so, ne? Das ist auch, ich weiß noch, als wir gegen Union das Derby gewonnen haben vor 2 Jahren oder sowas, wo sie danach in der Kabine gefeiert haben und ja, so. Ja. Ey, da muss ich echt eine Träne verdrücken. Das geht einem nah, wenn du siehst, wie die Spieler sich freuen. Ey, wer ist der Geilste, Alter? Auch wenn er nicht spielt, Christensen, Alter. Was ist das für ein geiler Typ, Mann? Der hat noch kein Spiel gemacht. Der ist 20, 21, keine Ahnung. Wie der abgeht jedes Mal in der Jubeltraube. Was der da abzündet an Feierei. Ey, der ist der Geilste. Aber ja, ist echt
die, ja, das ist so
absolut schönsten Bilder, wenn man sieht,
das ist
Henrik Herzog, ja, und so, wer da alles dazugekommen ist und so.
Mann, das ist auch so ein Tor, was du dir jetzt aus allen möglichen Perspektiven angucken kannst, von Stadionleuten, die es da abgefilmt haben.
Weil ja, und so ein erlösendes, ja, so ein 2-0 in den letzten Minuten da.
Unglaubliche Emotionen freilässt. Erstmal war es ja halt so quasi, Stuttgart hat völlig aufgemacht dann, deswegen hatten wir ja richtig Platz zum Kontern dann.
Ja.
Vorher hatten wir auch schon mal so eine ähnliche Szene, das war quasi als Belfodil und Mittelstädt reingekommen sind, das waren quasi auch die ersten Ballkontakte. Da hat dann Belfodil einen Tick zu spät den Pass gespielt auf Maxi und der wurde dann quasi abgelaufen, glaube ich, wenn ich mich daran erinnere, aber diesmal halt auch wieder erstmal der schöne Pass rauf, Mittelstädt wollte irgendwie schießen.
Wollte ich gerade sagen, das war halt ein richtig krass verkackter Schuss eigentlich, ne? Aber hast vorher schon gesehen,
dass... Aber er hat auch gar keine Option, der musste
schießen. Nee, aber der Schuss war trotzdem verkackt. Und du siehst halt vorher schon, wie Belfodil drauf spekuliert und einfach den Lauf macht zur Grundlinie. Einfach richtig.
Und dann dribbelt er und sitzt dann auch. Erst dachte ich immer, jetzt spielt ihn halt zu Eckelenkamp, weil er ihn dann reinschießen kann.
Hat er auch überlegt die ganze Zeit.
Und ich stand dann da auch da und dachte mir, und hab halt richtig laut dann auch noch gesagt, jetzt mach was! Und dann macht er ihn einfach rein. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Und die hinter mir sind richtig ausgeflippt.
Auch gerade Ishak, der halt gegen Augsburg nicht im Kader war, der jetzt zurückkommt, der das 2-0 macht. Echt
Wahnsinn. Und das auf der Pressetribüne, wo halt, wo es alle sehr neutral und alle quasi zurückhaltender eher sind. Und da... Auch da, die lagen sich dann im Arm hinter mir. Ey.
Ja, alles, also kann so viel erwähnen, auch dass überhaupt Eckelenkamp gestern mal wieder gespielt hat, auch richtig geil. Ey, dass Björkan gestern reinkam, fand ich geil.
Der
auch gar nicht schlecht.
Auch nicht so, oder? Der gar nicht so aufgefallen.
Ist mir auch nicht aufgefallen. Habe ich später auch gedacht. Ich dachte dann irgendwann in der 75. oder so, hey, krass, Björkan, ich habe auf den noch gar nicht geachtet. Aber ja, ist halt nichts passiert über seine Seite da. Und muss dazu sagen, wir können auch mit Santi und Toussaint gewinnen, jetzt schon zum zweiten Mal.
Zum dritten sogar.
Zum dritten Mal sogar. Was war der, achso, Hoffenheim, das 3-0, genau. Wie gesagt, Richter gestern gelb gesperrt, Vladi für ihn. Vladi hatte ja auch eine Chance in der ersten Halbzeit noch.
Oh ja, das
wo
war
Selke auf ihn durchsteckt.
Der geilste Spielzug von allen.
Ja, habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur noch, wie Selke da durchsteckt.
Ich kann es auch in der Sportschau gesehen habe, das war das... Erstens war quasi Stuttgart gerade fett im Angriff und dann hat Platte richtig schön Tempo gemacht. Platte hat sich einfach den Ball
Tommy überlaufen, ne? Ja, unfassbar. Stimmt, ey. Wo hat er das denn her auf einmal?
Läuft an und dann halt schön raus, ne, auf Boateng. Dann hatte Boateng quasi da ein bisschen Platz. Also das halbe Stadion
auch schön, jetzt schon, weiß ich es wieder, durchgesteckt auf Selke.
Hat schon Schieß gerufen. Ja, er hat auch den Schuss angetäuscht, aber schön auf Selke. Selke lässt auch noch gleich prallen. Leitet auch gleich weiter und Darida kriegt ihn leider nicht kontrolliert, aber das wäre so ein, ich hätte gedacht, das ist Tor des Jahres, wäre es gewesen für mich.
Ja.
Was können wir auf einmal Fußball spielen?
Wie man ins Schwärmen kommt, ne? Man muss ja auch, wir quatschen jetzt schon 40 Minuten, unfassbar, muss ja jetzt auch mal sagen, was Prince da gerade für eine Rolle einnimmt, hätte ich ihm nicht zugetraut, hätte ich nicht gedacht, dass irgendein Trainer fähig ist, das nochmal aus ihm rauszukitzeln. Das, was wir uns alle erhofft haben, dieser Führungsspieler, dieser Typ, der das Spiel an sich reißt, der die Mannschaft mitnimmt, der auch danach in der Jubeltraube, wo die Mannschaft gefeiert hat, wo er in die Mitte gerannt ist. Und also hätte ich nicht gedacht. Und dass er auch so lange durchhält. Also dass er jetzt 2 Spiele, glaube ich, hat er jeweils bis zur 60., 65., 70. durchgehalten. Sah ja vorher nicht so aus unter Korkut, dass er so lange mal spielen kann. Da wurde er irgendwie mal in den letzten 20 Minuten gebracht oder so.
Das war ja auch gegen Augsburg, meinte er schon, er hätte sogar Luft für mehr gehabt noch. Aber jetzt war es auch okay.
Und auch er mit Selke, also wir haben ja jetzt 3 Wochen nicht aufgenommen, man musste es ja noch ein bisschen aufrollen. Als ich schon gesehen habe, also als Belfodil für den Kader gestrichen wurde vor Augsburg, dachten wir alle schon so, Alter, okay, jetzt haben wir nur noch Selke vorne drin und dann gut Boateng. Aber unfassbar, wie die beiden auch harmonieren, weil es auch beide so Kämpfertypen sind, die halt einen Mund aufmachen, die sich super ergänzen da vorne drin, so Boateng als hängende Spitze, als Zehner da.
Das fand ich gegen Augsburg geil. So geil, wie viel Freistöße da Boateng gezogen hat.
Ja.
Und auch jetzt gegen Stuttgart, da siehst du ja dann auch immer, der Junge kann so geil kicken, ne? Und dann immer hier doch noch mit der Hacke
mal. Und er ist halt auch clever. Er weiß, in welchen Momenten er dann mal das Foul ziehen muss und wo er mal ein bisschen das Tempo rausnehmen muss.
Er hat auch gegen Augsburg ein richtig schönes taktisches Foul gemacht. Das war auch ganz wichtig.
Ja.
Opfert sich auch nochmal für die Mannschaft.
Ja.
Gestern war es auch wieder, dann kommt der, wird ausgewechselt und ist sofort wieder der zweite Co-Trainer.
Ja.
Dann hat er auch Maxi Wittestedt immer noch schön die Ansage gemacht, dass er doch reinrücken soll, nicht so weit nach außen, hier geht weiter rein,
ja.
Hat da die Anweisung gegeben.
Ja, also es hat sich im Kader ganz schön was verändert, seitdem Magath da ist. Auch Mao Lida, der vorher unter Korkut ja fast immer gespielt hat, jetzt gar nicht mehr im Kader.
Ja, der irgendwann hat er mal gespielt, dann war wieder raus.
Nee, aber er hat schon ein paar Spiele, glaube ich, in Folge dann auch
überraschenderweise. Ja, weil Jovetic oder Belfodil verletzt
waren. Auch Jovetic ist so ein Ding, war für uns eigentlich bis dato so der Hoffnungsträger, der Leistungsträger, wo man dachte, wenn es einer reißen kann, dann Jovetic. Und jetzt ist er nicht dabei und fehlt überhaupt nicht, weil dadurch hast du irgendwie das Gefühl, ja, jetzt liegt nicht an ihm, aber so die Mannschaft wächst einfach super zusammen und du brauchst da jetzt nicht so einen Spieler, der irgendwie...
Kämpfen jetzt halt. Das ist ja jetzt halt
jeder unterstützt sich da.
Er hat quasi verstanden, wie Abstiegskampf funktioniert.
Jetzt endlich, ne? Also es ist... Und also man muss, haben wir noch gar nicht gesagt, bei aller Euphorie, es ist noch nichts geschafft. Das muss man einfach sagen, weil es ist wirklich so und ich habe das auch gefühlt im Gedächtnis schon oft erlebt, nicht nur bei Hertha, bei anderen Mannschaften, weil wenn du die Tabelle anguckst, es sind noch 3 Spiele, wenn wir jetzt gegen Bielefeld verlieren sollten, Stuttgart gewinnt gegen Wolfsburg, dann haben Bielefeld, Stuttgart beide gewonnen, dann sind wir voll drin und dann geht es wieder um alles. Also es ist noch überhaupt nichts geschafft, deswegen wir müssen ein bisschen auf die Euphoriebremse treten und man darf jetzt sich nicht schon zu sicher fühlen so. Aber trotzdem unfassbar, was möglich ist, wenn sie es checken und dass da wirklich so ein Schalter irgendwie zu sein scheint, wenn der umgelegt ist, dann spielen sie halt so wie gegen Augsburg und gestern einfach dieser Kampf und wie gesagt auch Toussaint, so, ne, den hast du ja auch gefressen, so jeder hat gesagt 25 Millionen, der ist halt schon echt gut, so, ne, also Zweikampf,
ja, gestern war er richtig
zweikampfmäßig,
gegen Augsburg
Übersicht,
schon,
die Pässe, die er hat, so, also...
Ja, wenn er immer so spielt, dann ja, aber der hatte ja vorher auch seine 20 Spiele, wo du gedacht hast, warum steht er in der Startelf? Warum hat er 25 Millionen gekostet?
Ja.
Aber gestern hat es man, ja klar, gestern war ich auch verliebt in ihn.
Ich verlieb mich gerade in ihn. Also wenn der weiter so spielt, ey, dann hat er eine geile Zukunft hier und ich finde es auch sowieso geil, dass er, ja, will ich eigentlich jetzt gar nicht zu früh sagen, weil noch ist nichts geschafft, aber dass er sich diesem Projekt hier angenommen hat, obwohl er, man weiß es, mit Lyon Champions League hätte spielen können, dass er das hier durchzieht und allen Widrigkeiten zum Trotz die Hoffnung hat, dass es hier besser wird und bla.
Aber laut Sportbild auf der Verkaufsliste steht.
Ja gut, da standen schon viele drauf.
Ja, ja.
Muss man mal schauen. Ja, also Wahnsinn. Ich bin gestern dann irgendwann mit dem Babymann auf dem Arm hier schreiend durch die Wohnung gerannt. Der wusste auch gar nicht, was abgeht.
Schön auf dem Handy.
Handy in der einen Hand, Babymann in der anderen Hand. Ja. Weiß ich nicht. Abgehakt. 2-0. 1-0 gegen Augsburg. Auch gut für die Tordifferenz, auch gut fürs Gefühl.
Für die Tordifferenz.
Ja, aber auch gut fürs Gefühl, dass du nicht jedes Mal 3-4 Buden frisst und so einfach mal zu null, weißt du, das ist einfach geil.
Ja, Tordifferenz ist ja egal, wir brauchen jetzt halt so, wie es eben ist, ne, jetzt gerade mit Stuttgart, wir brauchen immer einen Punkt mehr quasi.
Also Fakt ist, wenn wir jetzt gegen Bielefeld gewinnen, sind wir durch.
Ja, und wahrscheinlich.
Das ist gut wie. Also,
ich hätte auch nicht gedacht, dass Stuttgart da nochmal so krass reinrutscht. Ich hätte mir halt gedacht, dass es sich eben zwischen uns und Bielefeld entscheidet.
Und Augsburg vielleicht noch, oder?
Ja, aber Augsburg habe ich mir auch nochmal den Spielplan angucken und wusste halt, bei Augsburg, so wie es jetzt halt ist, den hat nur noch ein Sieg gefehlt. So, Augsburg ist weg.
Stuttgart habe ich mir auch mal angeguckt. Ich glaube, die spielen gegen Bayern noch.
Ja, genau. Stuttgart spielt noch gegen Bayern.
Gegen Köln.
Ja.
Also die so, haben
am
die,
letzten Spieltag gegen Köln und jetzt gegen Wolfsburg.
Genau.
Aber Wolfsburg, da gehe ich mal davon aus, dass sie die Wolfsburg weghauen.
Weil Wolfsburg ist eine Wundertüte. Das,
ja. Aber ich gehe davon aus, dass weil Wolfsburg geht es um gar nichts mehr. Und die eiern dann wieder so rum.
Ja, aber es reicht ja. Also wenn Stuttgart gegen Bayern verliert und am Ende werden sie schwärmen gegen Köln, weil die wollen oben dranbleiben. Ja,
Köln auch. Aber Stuttgart habe ich halt natürlich noch lange nicht abgehakt. Dann
Bielefeld spielt gegen Bochum und
RB Leipzig.
Ja, und gegen Leipzig.
Aber die haben auch Leipzig in der Hinrunde geschlagen.
Ja gut, aber für Leipzig geht es dann um die Champions League am letzten Spieltag.
Leipzig hat die Champions League schon sicher.
Also brauchen wir auch nicht, ist ja egal, wenn wir jetzt gegen Bielefeld gewinnen, dann...
Eben, deswegen vielleicht, also Bielefeld wird halt richtig, weil das ist jetzt halt deren Augsburg-Spiel, was wir haben, was wir hatten vor einer Woche, ja. Und das müssen die unbedingt gewinnen und die werden da alles rausholen, die ganze Alm wird brennen, das wird ein
krasses Spiel.
Abstiegskampf-Krimi. Und das wird nochmal richtig heftig.
Ja, wie gesagt, ich bin zum ersten Mal auf der Alm dabei, habe es ja schon oft genug erwähnt, mein Kumpel ist Bielefeld-Fan, mit dem fahre ich dahin und wir haben vorher schon gesagt, einer von uns wird auf der Rückfahrt heulen, er hat mir jetzt nach dem Spiel gestern gleich geschrieben, dass er die Befürchtung hat, dass er derjenige sein wird, das tut mir natürlich auch weh, ich wünsche mir auch, dass Bielefeld danach das irgendwie noch schafft auf den 16., dass Stuttgart vielleicht unten reinrutscht, aber ja, es wird auf jeden Fall ein Spiel, das wird krass nächste Woche, vor allem auch mit den ganzen Hertha-Fans, die da sind.
Ich wäre sogar mit dem Unentschieden komplett zufrieden.
Wenn Stuttgart verliert gegen Wolfsburg.
Weil eben wir Bielefeld halt auf Distanz halten.
Ja.
Und deswegen, ja, ich hatte auch vorher schon gedacht, jetzt vor dem Spiel hätte ich sogar einen Unentschieden gegen Stuttgart unterschrieben. Hätte ich auch gedacht, es ist okay, wenn wir dann halt gegen Bielefeld gewinnen. Aber ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, auch wenn es jetzt so gerade richtig, richtig gute Phase ist und jetzt auch die Euphorie, aber wie gesagt, guck mal, Davy Selke hat was abbekommen, auch wenn er jetzt gesagt hat, er geht nicht davon aus, dass es so schlimm ist. Und dann Plattenhardt droht auszufallen, da kommt dann halt auch wieder, und wir hatten ja
immer dafür kommt Phase. Richter wieder zurück.
Linus Gechter ist irgendwie immer noch erkältet, ja. Oder hat Corona, keine
aber dafür Ahnung, kommt Richter ist. Wieder zurück.
Ja, also. Ja, klar. Aber ja, schauen wir mal, ob wir es dann alles auffangen können. Auf jeden Fall stelle ich mich auf einen heißen Tanz ein.
Yes.
Es wird...
Ja,
hart.
Ja,
ganz, ganz
sowieso.
Hart.
Aber ey, also ne, die Erleichterung ist schon Wahnsinn. Und wer weiß, wie wir drauf werden, wenn wir jetzt die beiden Spiele, wir haben uns ja schon abgefunden damit, dass wir absteigen. Und dass wir jetzt so gut dastehen,
ja, ist also
schon
wie,
wirklich
wie
hammergeil. Also.
Wie ich jetzt eigentlich Hertha kenne und wie man auch den Abschiedskampf mit Hertha kennt, gehe ich mal davon aus, dass wir es nochmal spannend machen werden. Und am Ende aber hoffentlich natürlich, und die Chancen stehen alles andere als schlecht, dann über den Strich stehen.
Also ich vertraue gerade so krass auf Magath, weil ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt habe ich wirklich das erste Mal das Gefühl, dass wirklich auch mittellangfristig der Schalter umgelegt ist. Ich habe wirklich gerade das Gefühl, dass, also selbst wenn wir gegen Bielefeld unentschieden spielen, danach spielen wir gegen Mainz zu Hause. Mainz ist, glaube ich, mit die auswärtsschwächste Mannschaft, für die geht es um gar nichts mehr,
ja.
Wenn wir da so auftreten wie gestern.
Du kennst uns.
Ich weiß, natürlich, aber selbst
aber man muss auch trotzdem sagen, Stuttgart ist auch gerade in der Rückrunde auswärts auch echt schwach und wir haben es geschafft.
Aber das meine ich ja gerade, also auch obwohl ich uns kenne und weiß, wie schwankend das alles ist, habe ich trotzdem gerade so ein Gefühl, kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen Bielefeld verlieren. Ich bin einfach gerade wirklich da zuversichtlich irgendwie.
Gut, komm, dann kommen wir mal nochmal schnell, bevor wir jetzt hier das abmoderieren.
Wollen wir mal zum Atzen der Woche kommen?
Ja. Da habe ich einmal Fabian von Wachsmann, der wieder abgerissen hat.
Gestern oder was?
Ja. Muss man mal sagen. Und auch gerade nach dem Spiel dann, wie er abgegangen ist und erstmal auch noch richtig schön rausgebrüllt hat, von wegen Hertha kann kein Abstiegskampf. Ja.
Okay.
Und hat sich da riesig bedankt bei den Fans und hat da ordentlich Stimmung gemacht und hat auch Marcel Lottka zwei, dreimal hervorgehoben.
Ja, das
und
hab der ich war, gehört, ja.
Der war wieder richtig gut dabei. Und der hat auch gerade beim Abstiegskampf, der hat dann richtig gutes Gespür und heizt da die ein. Ich finde, das ist ein richtig geiler Stadionsprecher.
Ja.
Ich mag ihn voll.
Ja, ja gut, das habe ich nicht mitbekommen, aber...
Ansonsten haben wir natürlich die üblichen Verdächtigen, ganzen Spieler hier, ne?
Genau, Toussaint. Also genau, ich habe auch ein paar Spieler. Ich habe Toussaint aus eben erwähnten Gründen. Lottka, der für mich mit 20 einfach unfassbar überraschender Rückhalt ist, der in jedem Interview da total souverän ist und kommen wir gleich nochmal zu, habe ich noch ein, zwei Sachen zu sagen. Und natürlich der Prinz, auch gerade gesagt, unfassbar, wie der...
Und Belfodil natürlich für seinen Treffer.
Ja, der war schön, aber nicht Atze der Woche.
Doch, gerade auch die Geschichte. Und Davy Selke.
Davy Selke.
Was für ein geiler Typ, weiß, und wie er da...
Ja, ja.
wie viel Energie da reinbringen.
Ich weiß, immer, ne? Egal, also hätte vor der Saison auch keiner gedacht, jetzt macht er so wichtige Buden und ist einfach.
Sein wohl wichtigstes Tor für Hertha, meint er, glaube ich, ne? Oder in seiner Hertha-Karriere.
Ja. Ja, läuft bei uns.
Dann
kommen wir mal zum Schmuck der Woche.
Da habe ich, pass auf, mal zwei absolut keine Fußballsachen.
Oh, Marine Le Pen.
Gestern übrigens, ja, auch, könnten wir auch gerne machen. Gestern beim Joggen bin ich da lang gejoggt da in Schöneberg und habe so vier Atzen gesehen und ein Typ ist mir sofort ins Auge gestochen, weil er so ein geiles T-Shirt hatte. Erstmal mit dieser geilen gotischen Schrift da, so, wo du so denkst, das sieht aber auch aus wie aus der 1930er-Zeit. So.
Okay.
Und dann stand einfach nur hinten drauf, Real Eyes see real lies. Also wahre Augen sehen die wahre Lüge.
Okay.
So, ja, da weißt du ganz genau, aus welchem politischen Spektrum er kommt. Und Spoiler, ja, er sah genauso aus. Der alte Querdenker hat rechte Drulli, Alter. Ey. Sagt ihm auch so, geh raus aus Schöneberg, weg mit dir. Und seine Typen auch, du hast sie dir angucken, weil er wusste auch ganz genau, nee, die wohnen hier nicht, die kommen hier nicht aus Berlin.
Ja, unbekannterweise spaßt.
Ganz komisches, ein komisches Phänomen. Es war letztens auch, es war an Ostern, da war ich auch mit einem Kumpel unterwegs. Und da waren wir quasi in Zehlendorf da. Da ist so ein Hundeauslaufgebiet, quasi Dachsheide da irgendwo. So relativ unbekannt. Und dann waren auch so, quasi auf so einem Hügel, auch so ein paar Typen, so Dudes, ne? Liebe Grüße, die haben jetzt nichts Schlimmes gemacht. Alles ganz easy, so. Keine Schmocks oder so jetzt, ne? Und die, und dann wollte da auch mein Kumpel einen rauchen. Ich hatte so gerade so gar keinen Bock, weil dann wäre bestimmt 100% wäre dann irgendwie noch so ein Gespräch dazu zustande kommt, so, ey, Hunde. Und dann habe ich sie auch nur ganz kurz angeguckt und meinte so, da komisch, ey, guck mal, die noch kein einziges Wort reden hören, so, weil wir auch zu weit weg waren da. Aber ich kann dir jetzt 100% sagen, könnte jetzt mein ganzes Geld drauf verwenden und ich weiß, die kommen nicht aus Berlin. Du siehst es nur an den Klamotten. Das ist ganz komisch. Und er meint aber auch so, ja klar. 100% safe, irgendwie so Brandenburg oder Sachsen-Anhalt. Und dachte mir so, also, warum machen die einen Osterspaziergang hier hin? Hier? So ans Arsch der Welt. Irgendwie.
Ja, schöne Dachsheide in Zehlendorf, ey. Ist halt bekannt über Berliner Grenzen hinaus.
Ja, irgendwie überhaupt nicht.
Gut, hast du noch einen Schmuck?
Ja, pass auf. Nämlich, du bist ja auch ein alter S-Bahn-Fahrer.
Ja.
Deutsche Bahn, falls du mal hingehört hast, es gibt ja immer diese Ansage, dass man bitte noch die FFP2-Maske und sowas tragen soll. Und dann dachte ich auch so, was ist mit euch los? Es grenzt ja schon an Mobbing, dass sie da eine Frau diesen Text einsprechen lassen haben, da, die irgendwie einen ganz leichten Sprachfehler hat. Und dann hörst du das raus mit diesen und dachte, wer hat denn das abgenickt? Das ist irgendwie voll fies. Die sagt dann halt immer, ich kann jetzt auch den ganzen Text nicht, weil halt hier im öffentlichen Nahverkehr gilt weiterhin FFP2-Maskenpflicht. Und auch auf Englisch so, dann please wear FFP2-Mask. Und dann denkst du, ey, das ist voll fies.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es ein bisschen hart, dass du das als Schmuck der Woche denjenigen Verantwortlichen.
Nicht der, die es eingesprochen hat, die kann ja dafür nicht.
Ja,
also ich dachte mir so, wer kann denn auf die Idee und sagen, ja, das machen wir so. Das ist so ein bisschen wie Thank you for traveling with Deutsche Bahn. So, ne? Aber das ist irgendwie, nee.
Ja, ja. Aber haben sie das nicht mal irgendwann geändert auf Thank you for choosing Deutsche Bahn, weil ja, keiner auf das with klar kam? Ja, weiß. Whatever. Ich hab einen viel geileren Schmuck der Woche. Sorry, aber ist einfach viel geiler.
Aber achtet mal drauf, wenn ihr mit der S-Bahn fahrt.
Genki Haraguchi.
Ah.
Ist jetzt nicht dieser Woche, aber muss man nochmal erwähnen.
Für seinen Torjubel.
Für seinen Torjubel. Alter, ich verstehe es nicht. Wenn ich Spieler wäre, das habe ich auch schon mal gesagt, dann spiele ich gegen meinen Ex-Verein und dann mache ich da ein Tor. Was ist denn dabei, einfach den Jubel ein bisschen zu unterdrücken und einfach aus Respekt? Dann rennt er da vor die Union-Kurve und feiert, als hätte er gerade das Champions-League-Final-Tor geschossen, ey.
Ja.
Unser Genki, Alter, dieser Schmock, ey.
Soll ich mal ein Beispiel nehmen an Ishak Belfodil?
Ja.
Er hat es gegen Hoffenheim nicht gemacht.
Ja, aber Hoffenheim ist auch völlig egal. Da kannst du auch
aber respektlos sein. Aber er hat respektvoll gejubelt.
Also, Ishak. Genki, hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er so einer ist. Und natürlich Lars Windhorst, weil einfach immer wieder, jetzt, ich glaube, seit 2 Wochen kam nichts mehr, aber gefühlt die letzten 3-4 Wochen einfach immer wieder ein Scheiß von ihm kam. Und ja, aber Genki habe ich gefressen. Und ich habe heute sogar gesehen, hat Pekka bei Insta hat er irgendwas gepostet und dann hat Genki Haraguchi kommentiert, Legende.
Ja.
So viel dazu. Ich bin auch zu viel auf Social Media unterwegs, glaube ich. Geht mir da viel zu viel Müll.
Ja.
Gut, haben wir das auch. Ich würde sagen, ich habe hier noch zwei, drei kleine Punkte, so ein paar Personalien. Also weil wir jetzt Lotka schon öfter angesprochen haben. Jeder will gerade, dass er bleibt und dass man da irgendwie doch noch was deichseln kann. Ich weiß nicht, wie die vertragliche Situation ist, ob das möglich ist überhaupt. Oder ich meine, Vertrag ist Vertrag.
Vielleicht will er auch gar nicht.
Aber was ich mir gedacht habe, was ja oft gemacht wird, Spieler werden verkauft und werden dann direkt wieder verliehen. Man könnte ihn ja einfach ausleihen nächstes Jahr. Also ich weiß nicht, was der Plan mit Schwolo ist. Da hieß es auch oft, der soll verkauft werden. Ich weiß nicht, was der Plan mit Christensen ist. Ich kann ihn auch nicht einschätzen, wie er ist. Vielleicht hast du dann hättest du halt Lotka und Christensen, die sich dann ein Duell um die Eins liefern. Aber ich würde es begrüßen, wenn man versucht, ihn wenigstens zurückzuleihen für ein Jahr. You know?
Ja, kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen.
Also ich finde,
ich eher sagen, wir brauchen eine neue Nummer 1 und auch nicht jetzt Lotka, weil er ein paar gute Spiele gemacht hat. Sondern
würde du willst dann die große
eher,
Lösung.
Ich will eher eine größere Lösung. Okay. Oder eine erfahrene Lösung. Eine Andi Lute-Lösung.
Okay.
Ja. Die Marke.
Überlassen wir unseren Zuhörern die Entscheidung, wofür man ist.
Wir haben ja noch einen in der Hinterhand, den wir alle wieder vergessen. Eine Rüne Jahrstein.
Ja.
Der, ich hoffe, er hat noch Vertrag ein Jahr.
Aber bei dem ist ja auch unklar, ob das überhaupt nochmal
was wird. Torhüter sind wie Wein. Die werden, je älter, desto besser.
Ja, außer bei Lotka. Nee, also ich würde es begrüßen, wenn man ihn irgendwie noch halten könnte. Auch von der Art und so. Super geiler Typ.
Ja, finde ich auch. Klar. Aber ich...
Ich wollte es nur mal anmerken, falls Bobic zuhört und falls er nicht gedacht hat, dass man ihn leiden könnte.
Er wird halt gehen und es ist auch nicht so schlimm.
Ist aber bitter. Also wenn
so
er,
ist das Geschäft. Und ja, der Abgang ist jetzt auch nicht, dass er gesagt hat, ich gehe jetzt als Nummer 1 lieber von Hertha zu Dortmund, sondern er ist als Nummer 5 von Hertha
zu Dortmund. Ich weiß, deswegen ist es auch völlig nachvollziehbar, dass dieser Vertrag zu dem Zeitpunkt unterzeichnet wurde. Aber jetzt muss man halt sagen, unter den Vorzeichen wäre es schon irgendwie geil, wenn man es, ja, fände ich, wenn man versucht, ihn zu halten.
Er kommt ja auch aus der Ecke, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, nee, ich will jetzt doch bleiben.
Okay, andere Personalie, muss man kurz mal gratulieren. Jordan, Alter, Pokalsieger in Belgien geworden. Auch da habe ich neulich gelesen, irgendwie von seiner Seite. Und insgesamt ist es unklar, ob er überhaupt zurückkommt. Für mich war es eigentlich die ganze Zeit krass klar. Vielleicht hat er auch es unklar sein lassen, weil er selber keinen Bock hat, in der zweiten Liga zu spielen. Was ich auch verstehen würde, selbst als Ur-Hertaner hast du dann auf dem Entwicklungsstand keine Lust, in die zweite Liga zu gehen. Aber
Die Luftveränderung tut ihm halt gut.
Unfassbar, ja.
Merkt er halt irgendwie, vielleicht will er doch mal was Neues, weil er kommt, ist ja auch normal. Guck mal, er wohnt jetzt die ganze Zeit hier in Berlin, hat die ganze Zeit auch immer noch bei seinen Eltern gewohnt, seit er jetzt bei Hertha da war. Oder halt. Es war auf jeden Fall damals, als mal Hertha TV ihn begleitet hat, also einen Tag mit. Da jedenfalls stand da, hat er noch bei seinen Eltern gewohnt.
Ja.
Weiß nicht, wie es jetzt ist, aber.
Ja.
Ich würde es mir natürlich auch wünschen, dass er zurückkommt, aber kann es auch verstehen, wenn er sagt, nee.
Frage ist ja auch, wie mit Kempf dann die Planung ist, will er wahrscheinlich auch wissen, habe ich da irgendwie eine Chance auf einen Stammplatz
und so. Wer neuer Trainer ist.
Stark ist weg, das ist ja so gut wie sicher, also als Innenverteidiger. Ist sicher, ja. Ist sicher, ne? Ja.
100% sicher.
Genau, ja. Aber wohin, weiß man noch nicht. Zu RB.
Das weiß man nicht.
Ne. Das weiß man nicht. Gut, dann habe ich hier noch ein paar andere Punkte. Was habe ich hier noch? Windhorst.
Die Windhorst-Doku.
Die Windhorst-Doku müssen wir nochmal ansprechen.
Er gibt einen sehr guten Artikel bei Freunde, der es nochmal alles sehr schön aufgearbeitet hat. Man merkt richtig, man will ja auch nicht viel zu vorweg spoilern, so, aber es war ja immer der große Aufreger quasi, oder warum sich Windhorst da so angegriffen gefühlt hat und dann auch nochmal zu Bild gerannt ist, um da nochmal gegen Gegenbauer zu schießen. Was irgendwie,
nach dem 3-0 gegen Hoffenheim
war. Auch ein schönes Zeichen finde von der Ostkurve oder quasi von den Ultras dann, der schöne Banner mit Windhorst und Gegenbauer raus. Da gab es ja auch mal beim Kicker quasi auch diesen großen Kommentar, als ich dann auch der Kicker quasi positioniert hat und auch nochmal eigentlich in erstaunlicher Weise dann quasi gesagt hat, ja, hier, Windhorst hat recht. Und da, als ich mir durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, irgendwie stimmt schon. Also die Entwicklung unter Gegenbauer ist jetzt nicht gerade.
Ja, vor allem auch bei der letzten Präsidiumswahl ohne Gegenkandidat, wie wenig Stimmen er bekommen hat. Man sieht schon, dass da nicht wirklich alle dahinter stehen.
Obwohl ich nach wie vor, wie gesagt, ich mag ihn irgendwie. Ich finde, der passt hierher mit seinen knorrigen Art und seinem Grummeln. So.
Aber vielleicht war es das auch schon. Also das denke ich auch, aber wenn es das war, dann reicht es vielleicht auch nicht.
Aber trotzdem, wenn es, dann soll es halt, haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, dann brauchen wir halt auch eine richtige Lösung und die sehe ich gerade nicht.
Ja.
Er hat ja auch selber schon gesagt, dann in der zweiten Liga macht er da nicht mehr. Aber trotzdem hoffe ich, dass wir nicht absteigen.
Also ich finde auf jeden Fall die Windhorst-Doku, die Hertha-Doku, je mehr man da gelesen hat, was es da für Szenen gab, umso heißer wurde ich darauf, das unbedingt zu sehen. Ich will allein Guendouzi in Tanga will ich tanzen sehen und diese ganzen Aussagen von Spielern.
Wie Santi auf Dardai los.
Das habe ich mich auch gefragt, was war da denn los?
Weil das im Sprachmischmasch irgendwie untergegangen ist. Ja, da gab es ein Missverständnis.
Aber das hätte ich ja zu gern gesehen, ey.
Ja. Also genau, was ich gerade jetzt wieder ganz vergessen habe, hier quasi zu sagen, das ist quasi diese Aussage, was ja auch der Windhorst-Sprecher gesagt hat, ne, dass sie sich in eher abschneidender Weise und sowas geäußert haben, dass es die nie gab.
Ja.
Quasi hat ja auch nochmal der Regisseur.
Im Gegenteil sogar, ne?
Der Regisseur nochmal gesagt, das Einzige, was halt ist, dass natürlich dann in der Menge kommt dann halt ein negatives Bild über Windhorst. Ja. Aber daran ist er auch selber schuld, weil er sich natürlich selber nicht in dieser Doku geäußert hat, für die er selber so viel Zeit und Geld da investiert.
Ja, und es ging halt um berechtigte Kritik, weil die Zahlungen einfach ausgeblieben sind. Ja, also das ist halt, und da hat sich keiner irgendwie herablassen, sondern eher respektvoll, aber man hat es halt angemerkt. Und das gehört ja dazu. Und
alle
sich
gewundert haben.
Ja.
Da bin ich auch mal gespannt, wie es dann so war. Quasi, da gibt es ja auch dann die Geschichte, dass dann Weston McKennie quasi schon da ist in Berlin.
Ja.
Und dann entscheidet er sich ja, wie wir alle wissen, entscheidet er sich dann doch für Juve.
Ja.
Und der Transfer wäre gar nicht zustande gekommen, weil wir eben keine Windhorst-Kohle hatten.
Ja.
Ja. Wie gesagt, also sehr schöner Artikel, kann man gerne lesen. Genauso wie in der neuen Elf Freunde, um mal ein bisschen Werbung zu machen, gibt es auch einen schönen Hertha-Artikel, jetzt eine Hertha-Reportage. Ist auch sehr lesenswert.
Ja, also für alle Hertha-Fans unter euch,
gemacht,
zieht euch das rein. Eine Sache will ich noch anmerken, und zwar Union ist nicht im Pokalfinale.
Dank Emil Forsberg.
Ja, Mann.
Atze der Woche.
Ja, Mann. Ich habe ja, dachte ich auch, vor ein paar Wochen haben wir gesagt, ey, diese Saison, wir werden absteigen. Union steht am Ende im Pokalfinale, holt in unserem Stadion das Ding. Und jetzt könnte sich alles echt zum Guten wenden. Union ist raus, wir schaffen vielleicht den Klassenerhalt.
Dank Red Bull.
Ja.
Aber
das war so eklig. Ich habe das Spiel, wir haben ja geschrieben, eigentlich wollte ich es nicht schauen. Du hast ja auch erst nicht gesehen. So.
Ich habe ein bisschen gesehen.
Ich dachte, es gibt nichts Ekligeres eigentlich als Hertha-Fan, sich da Union reinzuziehen, die ja auch einfach, ich gucke selten Spiele von denen, aber es ist halt wirklich immer wieder auffällig, wie sie wirklich kompakt hinten drin stehen. Dann kommt ein Ball, langer Ball nach vorne und dann Leipzig auf der anderen Seite, für die ich da irgendwie die Daumen gedrückt habe, dass Union nicht ins Finale kommt. Das war alles so eklig. Ja. Und genau da spielt Leipzig dann so kacke und
aber oh, man muss so auch trotzdem mal sagen...
Mit Ai Gallai als Kommentator. Ja. Das war so krasses Rezept für das absolut abgefuckteste Spiel ever, ey.
Es war auch nur... trotzdem muss man jetzt nochmal sagen, wie Union jetzt auch jetzt in der Liga gewonnen hat, also dieses Tor zum 2-1, geil.
Ja.
Und in 3 Minuten haben die es ja, glaube ich, gedreht. Ja. Da habe ich mich irgendwie auch doch ein bisschen für Union gefreut, auch wenn ich die jetzt nicht gerne... Wieder im Olympiastadion.
Also lieber da sehen, als andersrum. Lieber jetzt in der Liga gegen Leipzig gewinnen
das,
als im Pokal.
Ja, habe ich mir auch gedacht, aber ich dachte mir jetzt auch wieder, jetzt sind die wieder, weil die sind so gut wie sicher in der Euroleague oder in der Conference League. Ja. So. Und deswegen dachte ich, schon wieder ein Jahr dann im Olympiastadion und ich kann das nicht sehen, dass sie dann da schon wieder dann da abfeiern und dann müssen wir uns wieder die Sachen anhören und alles wird wieder rot gemacht. Und
nächstes Jahr hauen wir die weg. Wir hauen die weg nächstes Jahr.
Und aber trotzdem fand ich es irgendwie, dann muss man es auch mal so sehen, das war schon ein geiles Tor. Und auch irgendwie geile Emotionen dann.
Ja, ich sehe nur diesen halbnackten Hanno Behrens vor
Kevin
mir.
Kevin Behrens.
Alter. Kevin Behrens.
Das ist aber auch ein Viech, Alter.
Das ist ein Viech auf jeden Fall.
Auch ein krasser Körper,
Alter. Ich weiß, ja. Ja, okay, trotzdem freut mich, dass sie nicht im Pokalfinale stehen. Das musste auch nochmal gesagt werden.
Ja, freut mich auch irgendwie. Es wäre mir auch zu viel gewesen für diese Drecksaison. Und dann, das hat auch Boateng so richtig schön nochmal ausgedrückt nach dem Augsburg-Spiel. Meint auch, wir haben keine gute Saison, wir haben eine richtige Scheißsaison quasi hinter uns.
Ja.
Und hoffentlich kriegen wir es nochmal jetzt irgendwie gebacken. Dann können wir es ja auch nochmal so belassen. Oder hast du noch irgendeinen Punkt, den du unbedingt ansprechen willst?
Nee, jetzt war es das. Jetzt dann ist lass Feierabend.
Uns abmoderieren. Denkt immer dran, realize, only see, realize.
Dem Zitat müssen wir natürlich abschließen. Jetzt, ja, lass ich mal so stehen.
Schreibt es in eure Telegram-Gruppe und in dem Sinne, hahoe.
Ja, da BSC.